Du weißt doch, wie ich bin. Das hast du falsch verstanden. Kopf hoch, das wird schon wieder. Nee, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, ich vermute, liebe Hörerinnen und Hörer des Psychcast, bei mindestens einem dieser Sätze hat sich gerade etwas in euch zusammengezogen. Vielleicht ein Ziehen im Kiefer oder ein Grummeln im Bauch. Wir wissen nämlich heute, Sprache wird nicht nur gehört und Worte, die wir sagen, gehen nicht nur in unser Ohr, sondern sie werden körperlich verarbeitet und regelrecht verstoffwechselt. Und das kann positive oder leider viel zu häufig auch negative Effekte haben. Und was man dagegen machen kann, das heißt Wortmedizin. Und Lisa Holtmeier hat sozusagen Wortmedizin erfunden und sie ist heute im Psychcast zu Gast, worüber ich mich sehr freue. Hallo Lisa, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Lieber Alex, tausend Dank für die Einladung, ich freue mich auf die Zeit.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Psychcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und nochmal, Lisa, an dich willkommen. Wir wollen heute über ungesunde und hoffentlich auch gesunde Kommunikation sprechen.
Darauf freue ich mich schon sehr.
Ich will kurz zur Transparenz sagen, wir kennen uns ja schon eine Weile. Du warst schon mal zu Gast. Ich glaube, ich war in deinem Podcast zu Gast und du hast das Buch Wortmedizin geschrieben, worüber wir nachher auch mal sprechen wollen. Und ich hatte wirklich die große Ehre, dafür das Vorwort zu schreiben, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und ja, wegen Terminproblemen und allen möglichen To-Dos hat es jetzt doch eine ganze Weile gedauert nach Erscheinen, dass wir in Ruhe mal über Wortmedizin sprechen können. Aber heute ist es soweit und ja, finde ich super. Und vielleicht würdest du dich nochmal vorstellen, das fände ich toll für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt neuer beim Psychcast sind und dich damals noch nicht mitbekommen haben. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du so her?
Ja, sehr gern. Also mein Name ist Lisa Holtmeier. Ich bin gelernte Ergotherapeutin. Da liegen meine beruflichen Wurzeln. Ich habe einige Jahre intensivstationär in der Klinik gearbeitet und ambulant in der Praxis. Ich habe mich dann entschlossen, Therapie- und Gesundheitswissenschaften zu studieren, weil mich schon sehr früh die Frage beschäftigt hat, welche Auswirkungen hat Kommunikation eigentlich auf Gesundheit? Sowohl auf Behandlungserfolge von Patientinnen und Patienten, als auch zum Beispiel innerhalb eines Teams. Wann kann uns Kommunikation krank machen? Kann uns Kommunikation überhaupt krank machen? Und wie können wir vielleicht mit Kommunikation Gesundheit fördern? Und das Ganze habe ich in meiner Bachelorarbeit untersucht. Und die Idee fand ich ganz toll und wollte gerne Interviews führen mit Expertinnen und Experten, weil ich dachte, Lisa aus Hannover wird ja jetzt nicht die Erkenntnis haben, dass Kommunikation irgendwas mit unserer Gesundheit macht. Das werden bestimmt schon ganz viele Leute auf dieser Welt tun. Und ich habe niemanden gefunden, der Kommunikation tatsächlich als Prävention und Gesundheitsförderung einsetzt. Und da dachte ich, irgendwann mache ich mich damit mal selbstständig. Also irgendwann, mit meiner Geduld habe ich es nicht so, waren so 2 Wochen später, sag ich, bei der Gründungsberatung bei uns an der Hochschule und habe gefragt, Mensch, wie gründet man denn eigentlich so ein Unternehmen? Und auf die Karte habe ich tatsächlich alles gesetzt, habe gekündigt und habe Wordseed gegründet und bin seither in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs, begleite Teams und Unternehmen und Führungskräfte in der gesunden Kommunikation, habe einen Podcast, wo der Alex schon zu Gast war und durfte jetzt auch das Buch Wortmedizin schreiben, um noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, weil was macht Kommunikation eigentlich wirklich mit unserer Gesundheit?
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du in deinem Erstberuf als Ergotherapeutin schon die Affinität entwickelt oder kam das dann im Rahmen des Studiums und der Bachelorarbeit?
Wenn ich jetzt retrospektiv zurückgucke, kam es schon viel, viel früher, dass mich die Auswirkung von Kommunikation interessiert hat. Und zwar mit 14 Jahren habe ich meine erste Kommunikationsfortbildung besucht. Ich habe in der Schule extreme Mobbing-Erfahrung gemacht und habe im Laufe der Zeit sehr viele Symptome entwickelt. Ich hatte oft Bauchschmerzen und Kopfschmerzen. Mir ging es oft gar nicht gut morgens, bevor ich zur Schule musste. Und meine Eltern waren mit mir bei ganz vielen Ärztinnen und Ärzten. Und mir wurde immer gesagt, das Kind ist kerngesund, das ist alles in Ordnung. Trotzdem ging es mir überhaupt nicht gut. Und dann habe ich mich gefragt, ich war so oft sprachlos, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und so kam es dann, dass ich mich viel mit Kommunikation auseinandergesetzt habe. Und als ich dann aus der Schule raus war, meine Ergotherapieausbildung gemacht habe, wurde ich wieder viel mit Psychologie und Kommunikation konfrontiert. Das Thema kam immer wieder auf der Intensivstation. Die Menschen sind an Monitoren angeschlossen, damit wir die Vitalparameter sehen. Und das habe ich dann bei der Visite zum Beispiel beobachtet, dass sich da Parameter verändert haben. Plötzlich wurde der Blutdruck schlechter, die Herzfrequenz wurde so hoch. Da dachte ich, ist aber komisch, hier passiert ja gar nichts. Wir machen ja gar keine Aktivierung, wie ich es aus der Ergotherapie oder Physiotherapie kenne. Was passiert denn hier? Interessiert das gar keinen? Meistens wurde der Monitor stumm geschaltet, dann wurde weitergeredet, so über den Menschen, der da liegt, und dann waren alle wieder weg. Und da dachte ich, das ist aber komisch. Was passiert denn hier? Und da erinnerte ich mich, was macht denn Kommunikation eigentlich? Und da begann ich dann das Forschen und Lesen. Das heißt, um ehrlich zu sein, fing das schon sehr früh an, das den Weg zu prägen.
Dann hast du wahrscheinlich wirklich früh die Erfahrung eben gemacht, wie Beziehung oder eben vor allen Dingen auch abträgliche Beziehung und negative Kommunikation sich direkt körperlich und gesundheitlich auswirkt. Ne?
Ja,
genau. Und dann hast du wahrscheinlich dann
Ja, und das auch ernst zu nehmen, ne? Weil ich habe immer gehört, ja, ich bin gesund, was mich natürlich gefreut hat, und gleichzeitig habe ich ja trotzdem gespürt, mir geht's aber gar nicht gut.
Ja, totale Divergenz erstmal so in der Information. Ne? Eins sendet der Körper und eins sendet sozusagen die Medizin oder der Arzt, und es passt erstmal gar nicht zusammen. Und für dein Thema, für die Bachelorarbeit, hast du dich ja wahrscheinlich dann entschieden, weil dir weiterhin was auffiel sozusagen in der klinischen Arbeit, also auch am anderen dann, also am Patienten, an der Patientin. Was waren denn das? Waren das auch Kommunikationsmuster dann in Teams, also in den Behandlungsteams, oder war es mehr sozusagen eine Informationslücke, die du bei Patienten, Patientinnen immer wahrgenommen hast? Vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen beschreiben.
Ja, beides. Also, weil kommuniziert wird überall und alles hat auf alles irgendwie einflussen, weil Patientinnen und Patienten kriegen ja auch sehr viel mit, ob es in der Klinik ist oder in der ambulanten Praxis. Wie läuft da die Kommunikation im Team? Stimmungen, viele Menschen fühlen auch Stimmungen, nehmen das irgendwie wahr. Und natürlich auch im Kontakt mit Patientinnen und Patienten, wenn Menschen bei uns auf der Intensivstation angekommen sind, dass man darf sich das ja mal vorstellen, mit dem Rettungswagen durch die halbe Stadt da gefahren zu werden, mit Blaulicht dann irgendwie in die Notaufnahme zu kommen, was das für eine Aufregung ist. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, wenn ich mich da mal ans Bett gesetzt habe, als Ergotherapeutin hatte ich oft ein bisschen mehr Zeit als Kolleginnen und Kollegen anderer Fachdisziplinen. Und da habe ich festgestellt, ohne dass die Medikamente bekommen haben, hat sich am Monitor was verändert. Mal zuzuhören, auch Informationen zu geben, was passiert hier überhaupt, wer sind diese ganzen Leute, wie geht's jetzt weiter. Das macht einen großen Unterschied, und gleichzeitig auch, wie gut ist zum Beispiel die Informationsverteilung im Team, wie wird während der Visite zum Beispiel auch miteinander, aber auch mit den Patientinnen und Patienten und auch Angehörigen gesprochen. Das hat alles einen Effekt.
Dann hast du ja auch jetzt schon, also deutlich länger, als du das in deinem Buch mal so systematisiert hast, schon im Podcast gehabt, hast auch viele Materialien für Seminare, für Teams im Gesundheitswesen. Können wir nachher nochmal drüber sprechen, was da so die Hauptthemen sind und was die Mitarbeitenden dort beschäftigt. Was ich jetzt spannend finde, ist, dass du eben mit Wortmedizin sozusagen eine eigene Systematik von typischer, ja, von ungesunden Kommunikationsmustern, dass du es systematisiert hast und dann selbst praktisch entwickelt hast, ne, welche Muster kann man wie gut durchbrechen und wie wirken sie sich sonst negativ aus und was können sie auch bewirken, wenn man sie verändert, wenn man sie modifiziert, ne, wenn man sie bewusst sozusagen steuert aus Gründen der Gesundheitsförderung, der Gesundheitsstärkung. Und ja, weiß ich nicht, vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie das so war, wie du das gemacht hast. Also wie hast du dir die verschiedenen Muster rausgearbeitet? Das würde mich total interessieren. Und dann können wir uns ja, wie wir uns vorgenommen haben, mal vielleicht 5 ungesunde Kommunikationsmuster vornehmen und die ein bisschen genauer besprechen.
Gerne. Die Auswahl der Muster war tatsächlich gar nicht so einfach, sich auch zu entscheiden, weil es viel ungesunde Kommunikation gibt. Also ich habe mich jetzt für 20 Muster entschieden, 50 wären auch drin gewesen, wenn ich ehrlich bin.
Okay, bloß, also Teil 2 kann noch kommen, ja.
Ja. Ich hätte Frau Merkel mit ihrem dicken Buch Konkurrenz gemacht. Dann.
Ja, ja, genau.
Also ich habe mich für Muster entschieden, wo es schon recht gute Evidenz zu gibt und zeitgleich, die ich schon häufig beobachtet habe in Teams, die ich auch selbst kenne, wo ich das Gefühl habe, das empfinden viele Menschen als belastend, weil Wortmedizin soll ja so ein bisschen die innere Hausapotheke auffüllen mit ja, Strategien, die wir aus Kommunikationssituationen kennen, die wir oft als belastend erleben. Und gleichzeitig ist mir auch ein wissenschaftlicher Aspekt wichtig, was passiert denn wirklich im Körper, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das manchmal noch so ein bisschen abgetan wird, wie ja, das muss man halt durchhalten oder so wild ist das doch nicht oder ne, ist das nicht normal, so miteinander umzugehen? Und ich wünsche mir da ein bisschen Aufklärung auch, ja, mit Fakten und Wissenschaft. Und so habe ich mich entschieden, 20 Muster rauszusuchen, die möglichst viele Menschen kennen und zu denen es auch recht gute Evidenz gibt.
Jetzt werden sicherlich auch einige Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie im Gesundheitswesen, im Bereich Psychotherapie, Kliniken und so arbeiten, hellhörig werden. Ich bin auch beim Durchsehen dieser Muster, also sind mir natürlich einige mehr ins Auge gesprungen. Und über so ein paar würde ich gerne mal mit dir reden. Und zwar eins, und das kenne ich wirklich gut, und das ist heute immer noch sehr gang und gäbe, gerade so in Ärzteteams und Klinikteams. Und zwar, dass man zum Beispiel eine E-Mail bekommt morgens, da steht dann so drin, bitte heute zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr mal zu mir kommen. Mhm. So. Und das war's. Und dann weiß man sozusagen, in 4 Stunden soll man irgendwie zum Vorgesetzten oder ne, wie auch immer, zum Klinikleiter oder so. Und jetzt kann man natürlich ziemlich schnell verschiedene Fantasien entwickeln, worum es da so gehen könnte. Ne? Also je nach eigener Verfassung so ist das irgendwie gar nicht so wild, sondern vielleicht mal eine kleine Absprache. So ne? Wenn es aber gerade andere Konstellationen gibt, könnte es ja auch was sehr Negatives sein. Eine Beschwerde, Behandlungsfehler. Also das regt unheimlich an. Und dieses Kommunikationsmuster, hast du Informationsdefizite genannt, oder?
Mhm, richtig, genau.
Beschreib doch mal, wie verbreitet das ist aus deiner Sicht und was es anrichten kann und vor allen Dingen dann vielleicht nachher auch, wie man es besser macht.
Mhm. Also Informationsdefizite sind genauso, wie du es gerade schon so schön beispielhaft beschrieben hast. Ich würde dich gerne nachher mal kurz sprechen oder morgen um 15 Uhr oder am Ende der Woche. Das kann privat oder beruflich sein. Ich muss dir morgen unbedingt was erzählen. So, und es kann ja auch was Vorfreudiges sein, dass am Telefon, hey, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, aber nachher muss ich dir unbedingt was erzählen. So, und das Gehirn macht ja einfach seinen Job, sage ich immer. Das kriegt jetzt eine Information, die ist offensichtlich unvollständig. Und unser Gehirn versucht uns immer zu unterstützen, uns mit Informationen zu versorgen. Ich beschreibe es immer wie so ein Puzzle, da fehlen Teile. Und wenn da Teile fehlen, können wir trotzdem erfassen, das soll wahrscheinlich eine Strandlandschaft mit Leuchtturm werden. Und so versuchen wir das auch bei verbalen Informationen, was könnte das werden? Und so interpretieren wir rein, weil Information kann Sicherheit geben, fehlende Informationen führt zu Unsicherheit und Interpretation. Und unser Gehirn, ob wir wollen oder nicht, ist bewusst oder unbewusst damit beschäftigt, sich zu fragen, was ist passiert. Und wie du schon gesagt hast, je nach Verfassung, je nach Beziehungsebene, kann alles bei rauskommen. Menschen sagen ganz häufig zu mir, ach, ich bin nicht so kreativ. Und da denke ich, spätestens dann sind wir alle wahnsinnig kreativ. Und wenn dann vielleicht noch eine Nacht zwischenliegt, kann das Ganze richtig belastend werden. Indem dann, wenn wir zur Ruhe kommen, das Nervensystem zur Ruhe kommt, da die Denkspirale richtig angeht und gerade nachts sind die Gedanken häufig auch eher negativer und wir wissen aus Studien, dass Informationsdefizite zu einer Cortisolausschüttung führen, das ist stressig für den Körper. Was ist
also das
passiert,
ist nachgewiesen, ne? Das ist ein Fakt. Ne? Informationsdefizit ist ein Stressfaktor und der ist hormonell über Stresshormone Cortisol. Messbar.
Ja, es gibt auch Stressreporte, die das nachweisen, dass der Anteil der Beschäftigten, der durch Informationsdefizite gestresst wird, von Jahr zu Jahr steigt. Das sieht man in dem Stressreport mehr und mehr und mehr und mehr. Und es wird eher schlimmer statt besser, weil die Informationsdichte natürlich auch größer wird. Überall fliegen uns Informationen durch die Ohren, eher so halbgar. Und wir können das gar nicht alles verarbeiten und sind ständig am Interpretieren.
Das so wichtig finde mit diesem Punkt, weil was dann manchmal noch passiert, ist, dass andere dann sagen, ach, du machst dir da zu viele Gedanken und grübel doch nicht so viel. Also dann wird derjenige mit seinem Informationsdefizit, ne, dessen Gehirn einfach nur eine Vorhersagefunktion erfüllen will, so, nur da fehlen ihm die Puzzleteile, wird dann manchmal ja auch noch so ein bisschen gebrandmarkt als Overthinker und wart doch erstmal ab und so etwas. Und an der Stelle kann man ja sagen, der ist durchaus angemessen, zurückzufragen, ja, ich komme um 12.30 Uhr vorbei, sag mir gerne einmal, worum es geht. Ne? So, weil dann stelle ich für mich eben Transparenz her und das Gehirn kann sich total darauf einstellen. Man merkt richtig so eine Entspannung. Und es gibt ja auch schon Leute, die das auch machen. Ne? Also ist nicht häufig so, aber habe ich auch immer mal wieder erlebt. Ich versuche es auch immer. Wahrscheinlich wird man es auch mal falsch machen und so. Aber wenn es jemand auch macht, sagen, es geht hier nochmal um das Thema Dienstplan für Dezember, ne? Da merkt man schon gleich, ja, okay, ich kann es erstmal ad acta legen, ne? Ich kann mich auf meine Arbeit konzentrieren. Und ja, das ist alles sehr viel geordneter dann.
Da sagst du einen wichtigen Punkt, ich kann mich wieder auf meine Arbeit konzentrieren. Weil was macht das denn, wenn ich zum Beispiel, wenn wir im Arbeitskontext bleiben, mit Mitarbeitenden, die nur so mit, weiß ich nicht, wie viel Prozent Fokus bei der Arbeit sind, weil das beschäftigt. Sie fragen sich, ah, okay, dann gehen Sachen unter. Und das ist ein häufiger Grund für Missverständnisse und Konflikte, weil, wie gesagt, unser Gehirn interpretiert und da können manchmal Sachen bei rauskommen, dass ich dann zur Kollegin sage, der Alex hat vorhin zu mir gesagt, dabei hast du es nicht gesagt, ich habe es aber rausinterpretiert, weil ich händeringend nach Sicherheit gesucht habe und dann hat er das und das gesagt, weil ich das so interpretiert habe und dann kommst du vielleicht zu mir und sagst, Mensch, Lisa, das habe ich doch gar nicht gesagt. Mhm. So, dann sind wir plötzlich, wer hat Recht, wer hat Schuld?
Ja,
also das
genau.
Kann sich auch echt hoch eskalieren und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist gar nicht so harmlos, wie es erstmal klingt. Naja, empfehlen Informationen, wie du auch schon gesagt hast. Dann kommen noch nett gemeinte Ratschläge wie, ach, mach dich doch nicht verrückt und ach, das wird schon. Und dann fühle ich mich auch nicht ernst genommen. Das ist der nächste Punkt, der mich dann stresst. Oh Gott, was mache ich falsch? Und das ist der Super-GAU.
Ja, also total wichtiger Punkt. Und ich finde, gehört wirklich dazu, zu so einem Arbeitsklima, in dem man sich irgendwie mitgenommen fühlt, dass einem doch auch vor so einem Gespräch die Möglichkeit gegeben wird, sich kurz mal auf das einzustellen, was man dann besprechen wird, ne?
Egal, wer mit wem ein Gespräch möchte, ob zwischen Kolleginnen und Kollegen oder ob ich als Mitarbeiterin mit meiner Führungsperson ein Gespräch haben möchte oder andersrum. Jeder Mensch hat Klarheit verdient und ich setze es in Kliniken und Praxen auch so um, auch vor mitarbeitenden Gesprächen zum Beispiel, dass Fragen zur Vorbereitung rausgegeben werden. Darüber möchte ich gern sprechen. An den Fragen orientiert sich das, weil die Gespräche haben eine so viel bessere Qualität, weil mein Gegenüber hat sich schon mal Gedanken gemacht, weil allein was macht Stress? Wir können gar nicht klar denken, wir rechtfertigen uns, wir lehnen uns auch eher auf oder gehen in den Widerstand. Und wenn das Gespräch vorbei ist, ärgere ich mich vielleicht, oh, na toll, jetzt fällt mir noch total was Gutes ein zu der Frage, das hätte ich gerne noch gesagt. Und ich bin unzufrieden mit dem Gespräch, obwohl du dir extra Zeit für mich genommen hast.
Ja, also das ist ja auch, also ich finde jetzt nochmal gut den Hinweis, das zählt jetzt nicht nur irgendwie für Personalgespräche und so eine große Runde irgendwie, sondern wirklich auch, wenn man sich irgendwie kurz absprechen will, was würdest du empfehlen, wie kann man es gut kommunizieren? Also du hast ja auch immer praktisch gesunde Kommunikationsmuster. Kannst du nochmal so ein, zwei Beispiele sagen?
Also wenn ich von Informationsdefiziten betroffen ist es auch meine Verantwortung nachzufragen, worüber genau magst du mit mir sprechen, gib mir bitte 2, 3 Stichpunkte durch, mir ist wichtig, mich vorzubereiten. Und wenn ich jemanden zum Gespräch einlade, dann gebe ich Informationen mit. Manchmal frage ich auch, reicht dir das so? Ich möchte gern mit dir über XY sprechen. Das muss noch gar nicht im Detail sein, bloß ich gebe dir schon mal ein bisschen was oder ich gebe dir eine Frage mit. Über die Frage würde ich gerne mit dir mal sprechen, wie wir das zukünftig gestalten können. Mach dir schon mal Gedanken, weil dann kommst du auch sortierter ins Gespräch, weil das ist ja sonst für manche Menschen wie ein bisschen Prüfungssituation. Ich frage dich jetzt, wie können wir die Dienstplansituation optimieren? Ja, also.
Ja, ja, klar. Also,
ich habe mich mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigt und du noch gar nicht. Und jetzt ist Prüfungssituation, du hast eine halbe Stunde Zeit. Und das ist auch stressig einfach, ne?
Ja, ja. Und ist da die Rückmeldung aus Teams, die du auch in Seminaren hast, dass sich wirklich so Arbeitsklima, Arbeitsprozesse und so das eigene Wohlbefinden am Arbeitsplatz auch verbessert, wenn die sowas umsetzen?
Ja, ja. Absolut, weil es einfach Sicherheit, Klarheit und unnötiger Stress. Also wir haben genug Stressoren, auf die wir nicht so viel Einfluss haben. Dann lass uns doch den Stress wegnehmen, auf den wir Einfluss haben. Und für die Mitarbeitenden und auch für die Führungskräfte ist es extrem entlastend, weil die Gespräche sind wesentlich effektiver. Und es ist auch viel mehr Empathie füreinander da, weil man sich gegenseitig nicht so überrennt mit Informationen, weil gerade im Gesundheitswesen, ich glaube, da können alle auch mitfühlen, wir sind sowieso schon so reizüberflutet mit Zwischentür- und Angelgesprächen. Und es gibt schon genug Zwischentür- und Angelgespräche, die wir nicht verhindern können. Und dann nimmt das nochmal den Druck raus. Und ja, die Beziehungen am Arbeitsplatz sind auch einfach besser und vertrauenswürdiger, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich die ganze Zeit auf einen Kampf vorbereiten.
Ja, ja, super. Also, ganz wichtiger Punkt. Wollen wir über den nächsten sprechen?
Ja, voll gern.
Und zwar habe ich mir da mal die passiv-aggressive Kommunikation so ausgeguckt. Und das ist wahrscheinlich schon, so würde ich jetzt erstmal denken, deutlich schwieriger, das aktiv in Teams zu verändern, weil es ja doch häufig eben auch unbewusst initiiert wird. Aber erzähl doch mal, was da Muster sind, auf die du immer wieder stößt und ja, was können Sie anrichten?
Also passiv-aggressive Kommunikation zeigt sich wirklich in allen Lebensbereichen, beruflich, privat. Und wenn wir jetzt in Teams bleiben, dann höre ich Sätze, wenn ich auch in Teams bin, nee, das passt schon. Nee, ist schon okay. Und wir hören etwas und wir spüren etwas und das passt nicht zusammen. Und da frage ich vielleicht nochmal nach, ist es wirklich okay für dich? Ja, ja. Naja, wenn ihr meint, dass das die beste Lösung ist, ja, dann machen wir das jetzt halt so. Und für mich klingt einfach Begeisterung anders, ne? Oder zumindest Commitment. Und das ist auch ganz, ganz schwierig zu handeln. Ich höre das, merke, also so richtig stimmig ist das nicht. Ich frage nach und bekomme wieder die Bestätigung, nee, passt schon. Und da fragen mich auch viele Führungskräfte, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich schon nachgefragt, jetzt kriege ich wieder die Antwort, ist super, passt schon. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es wirklich in Ordnung ist. Welche Erfahrung hast du zu passiv-aggressiver Kommunikation? Hast du dazu Erfahrung gemacht im beruflichen Kontext?
Ganz kurz mein Kopf war eben rausgegangen. Ich glaube, ich habe die letzte Frage noch, welche Erfahrung ich da gemacht habe.
Ja, genau.
So, das hat sich tatsächlich von den Arbeitsorten total unterschieden. Also zum Beispiel, was so ein Ort intensiver passiv-aggressiver Kommunikation war zum Beispiel eine große Notaufnahme, in der ich gearbeitet habe in meiner Zeit in der inneren Medizin. Zwischen verschiedenen Personalgruppen, also Pflegepersonal, Ärztinnen, Ärzte, aber dann auch eben das Personal aus verschiedenen Abteilungen. Ne? Da ist ja unheimlich viel Reibungsfläche. Wer nimmt welchen Patienten? Wer ist wofür zuständig? Was kann nachts gemacht werden? Was muss sofort gemacht werden? Also hohe Reibungsfläche und wenig Struktur. So war das zumindest damals noch vor, das ist bestimmt auch 10 Jahre her. Das ist da wenig, so ein bisschen wie heute, gibt es ja so eine klare Triagierung. Also alles, wo es Strukturen gibt, wo man sich darauf verständigt, ist einfacher, als wenn das so oft auf Zuruf geht. Ne? Und wenn dann viel verhandelt werden muss und das nicht mit Worten gemacht wird, dann ist da eine sehr hohe Reibung. Das geht hin bis zu zum Beispiel Aussagen einfach nicht hören. Also passiv-aggressiv im Sinne von, ich höre dich jetzt gar nicht, ich reagiere gar nicht auf dich. Eine andere, also ich muss gerade dran denken, es gibt ja auch immer wieder so körperliche Gewalt durch Patienten, die Scheiben einschmeißen, weil sie zu lange warten müssen in der Notaufnahme. Das ist dann nicht mehr passiv-aggressiv, das ist dann offen-aggressiv. In den Teams bleibt es meist tatsächlich passiv-aggressiv. Ja, also da gingen eigentlich alle, welche, ich überlege gerade so, wie kann man das so systematisieren? Passiv-aggressives Verhalten, gibt es da, Gibt es da Untergruppen? Also gibt es, glaube ich, ich kenne jetzt gar keine Systematisierung, weil das ist, glaube ich, ganz stark auch, wie du das eben beschrieben hast, von der Divergenz der Aussage ab. Also wenn ich zum Beispiel was anderes durch den Subtext oder durchs Nonverbale signalisiere, als ich sage, ne, dann ist es passiv-aggressiv. Ja, wenn ich sage, ich kann ganz freundlich, ne, ich kann ja sagen, nein, danke. Und das ist irgendwie okay. Mhm. Ich kann sagen, nein, danke. Und dann hat es so abfällig, dann kann es passiv-aggressiv sein. Deswegen lässt es sich, glaube ich, gar nicht mit Worten so sagen, ne? Sondern es ist immer eine individuelle Kommunikationssituation, oder?
Absolut. Also so negative Gefühle oder unerfüllte Bedürfnisse werden tatsächlich durch so einen Unterton, ne, wieder ganz toll gemacht, so
ja,
wie du es auch gerade gesagt hast. Sarkasmus. Ist auch ganz klassisch.
Sarkasmus, ja.
Ne? Das nutzen ganz viele, die so pseudo-witzig sind. Bloß die schicken eine andere Botschaft mit. Das ist kein Humor auf so einer reinen Ebene, sondern so sarkastische Anspielungen, auch so, manchmal auch so sehr demonstrative Zustimmung. Was denn, also das ist so irritierend, weil das, was ich höre und das, was ich sehe und fühle, passt überhaupt nicht zusammen. Deshalb ist der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin manchmal wahnsinnig verunsichert. Was soll ich jetzt damit machen? Wie mit sarkastischen Äußerungen? Manchmal auch Schweigen und manchmal auch so Verzögerungen. Was du auch gesagt hast, entweder ich höre dich gar nicht oder ich reagiere irgendwann auf dich. Und häufig steckt dahinter tatsächlich so eine Konfliktscheue. Ich kriege immer ein bisschen Gänsehaut bei Teams, die mir sagen, also bei uns ist alles super, ist immer
ja,
alles gut. Und da denke ich schon, oh Gott, naja, schauen wir mal. Weil Dinge nie klar benannt werden und das zieht sich manchmal auch bei manchen Leuten das ganze Leben, auch durchs Privatleben, weil es gab eine Studie, die herausgefunden hat oder untersucht hat, woran könnte denn das liegen. Und eine Studie hat herausgefunden, dass Kinder, die nicht gelernt haben, wie man mit Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten umgeht, wenn das zum Beispiel, es gab irgendwie eine Unstimmigkeit zwischen dem Kind und den Eltern und dann wird das so totgeschwiegen und irgendwann ist alles wieder gut. Es wird aber über die Situation nie wieder gesprochen. Dann lernt ein Kind eher passiv-aggressives Verhalten, weil es gar nicht so richtig weiß, wie drücke ich denn jetzt mein Bedürfnis aus, wie gehe ich denn jetzt damit um? Wenn zwischen uns vielleicht irgendwas vorgefallen ist, wie geht denn Klärung? Wie setze ich denn vielleicht auch eine Grenze? Wie kann ich das benennen? Viele Menschen haben große Schwierigkeiten, Dinge zu benennen. Und trotzdem ist ja diese Emotion da, trotzdem ist das Bedürfnis oder das Gefühl da oder was auch immer, diese Unstimmigkeit. Und irgendwann ist es schwierig, das so zu unterdrücken. Das ist ja immer so ein Wegdrücken. Nee, jetzt nicht. Aber manchen Leuten ist das wirklich ins Gesicht geschrieben. Die können da kein Geheimnis draus machen. Oder ja, wenn dann noch Stress dazukommt etc., ist es noch schwerer, das immer wegzudrücken. Und dann ploppt das irgendwie dann so halbgar raus mit, naja, musst du wissen. Ja, was soll man mit dieser Information?
Dazu muss man vielleicht sagen, wir sind ja alle nicht gefeit davor, unter Druck, unter Belastung auch sowas zu zeigen. Ne? Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Also mir ist jetzt auch, weil du so gefragt hast, eben ist eine Sache eingefallen, wo ich wirklich so ein unangemessenes, passiv-aggressives Verhalten selbst gezeigt habe, dass mir das dann kurz danach schon total unangenehm war und auch total peinlich. Aber ich glaube, das ist so ein gutes Beispiel dafür. Ich würde das einfach aus der Sicht beschreiben jetzt gerade. Da hatte ich so Nachtdienst in einer Notaufnahme mit zwei Assistenzärzten und Pflegepersonal. Das war total voll. Das kam praktisch Notfälle einer nach dem anderen. Und die Assistenzärzte machen dann natürlich so die ganze Erstuntersuchung und gucken schon mal nach Verdachtsdiagnose und Diagnostik. Und dazu gehört immer Flexhülen zu legen, ne, dass die Patienten Zugang haben, dass man Infusionen geben kann, dass sie an den Tropf dann können. Und dann gibt es eben einen Oberarzt, der dann 24 Stunden Dienst hat und dann, ja, alle ein, zwei Stunden vorbeikommt, sich die neuen Patienten mit anschaut und Fragen beantwortet. Ne? So, dann waren wir stundenlang am Arbeiten, es war immer so Hochdruck und dann der Oberarzt, eigentlich so ein ganz toller, älterer, sehr vornehmer Herr, so kam immer vorbei und so, hat dann auch so Fragen beantwortet und irgendwann hat sich das so gestaut mit diesen kleinen To-Dos und war so nachts um 3 oder 4 und dann kam er nochmal so vorbei und vielleicht waren keine ganz dringenden Fälle und dann hat er noch so gefragt, so, gibt es noch was zu besprechen, gibt es noch irgendwas zu tun oder so, ne? Und bei dem zu tun habe ich dann so gesagt, in der Überforderung, ja, da hinten liegen noch 5 Flexhüllen, die gelegt werden müssen, so, ne? Und es war jetzt klar, so, das ist nicht sein Job und er muss das auch nicht machen und so. Aber das war zum Beispiel so eine Form der passiven Aggression. Da musste irgendwie was raus und das, ne, das ging in dem Moment nicht anders. Und dann habe ich praktisch so ein, ja, ich finde schon kommunikatives Fehlverhalten, weil das hat er wirklich nicht verdient, sich so einen Spruch da irgendwie abzuholen. Und es war ja klar, er hat völlig andere Aufgaben, ist für mehrere Abteilungen zuständig und so, ne? Und das war mir dann unheimlich unangenehm und er ist dann auch, also vornehmbar mit so einer Fliege, so ein, also er ist dann so irgendwie ja, so ein bisschen rot geworden oder so hat beschämt gewirkt und ist dann aber so sich freundlich verabschiedend gegangen. Das fand ich auch nochmal eine ganz starke Reaktion darauf. So, ne? Dass er fast sozusagen so erkannt hat, okay, jetzt ist hier irgendwie ein junger Arzt, der ist jetzt irgendwie drüber. Und also das war schon neben der peinlichen Erfahrung für mich irgendwie eine spannende Erfahrung, wie man auch damit umgehen kann, wenn es zu so kommunikativem Fehlverhalten kommt. Das hat mich irgendwie bewegt gehabt.
Ja, danke, dass du es teilst und du sagst was ganz Wichtiges bei allen Sprachmustern, die wir heute besprechen oder die auch im Wortmedizin besprochen werden. Das machen wir alle. Und keiner macht das irgendwie mit böser Absicht. Wir müssen uns ja immer fragen, wann haben wir das gelernt? Hast du schon gelernt, wie man dann mit so Überforderungssituationen umgeht? Hat dir mal vielleicht jemand beigebracht, wie man seine Bedürfnisse und Grenzen äußert? Wenn dir das keiner gezeigt hat, woher sollst du denn das können? Und das, finde ich, sollten wir auch normalisieren, ob das jetzt Feedback ist oder Kritik oder tatsächlich solche Überforderungssituationen, wenn wir das doch nie gelernt haben. Uns das nicht zu Herzen zu nehmen oder dann mal zu sagen, hey, ich würde da gerne mal was ansprechen. Das ist ja auch, es fordert ganz viel Mut, Kommunikationskompetenz, da gehört so viel dazu. Und wenn wir das noch nicht so oft gemacht haben oder vielleicht noch nie, dann können wir nicht von uns verlangen, dass wir das plötzlich können. Und ich spreche da ganz gern von Übungsfeldern. Und ich finde, jeder Mensch hat im besten Fall so 1-2 Übungsfelder, die vielleicht gerade aktiv sind, wo wir sagen, hey, das versuche ich gerade ein bisschen umzusetzen, das versuche ich zu trainieren, um da besser zu werden. Und wenn die Hörenden sich heute an der einen oder anderen Stelle vielleicht irgendwie ertappt gefühlt fühlen, dann würde ich mir wünschen, dass es nicht ein Ertappen ist, sondern eher ein Einladen. Dass wir euch einladen, da mal hinzugucken und zu schauen, wie kannst du dir das Leben vielleicht auch erleichtern. Weil diese Sprachmuster machen es uns ja auch einfach schwer. Und da können wir gucken, wie können wir es uns ein bisschen leichter machen.
Ja, das hast du gut gesagt, finde ich. Würde ich so zustimmen. ja, wollen wir zum nächsten Punkt weiter?
Ja, wir ziehen weiter.
Weil der nächste Punkt ist einer, wo immer noch recht viele Menschen in meinem Umfeld sagen, was ist denn das eigentlich so? Also irgendwie ist er einerseits so recht populär, ne? Aber was denn das nun genau ist und warum er so heißt, das wissen viele nicht. Es geht um Gaslighting. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, Gaslighting, genau. Ja, wo hat das den schönen Namen her und worum geht es bei diesem Kommunikationsmuster?
Also bei diesem Kommunikationsmuster geht es um emotionale Manipulation. Also jemand sagt was und die Wahrnehmung wird oder Erinnerung wird dann so niedergeredet. Ach, so war das gar nicht, so schlimm war das gar nicht, du stellst dich wieder an, das bildest du dir ein, so war die Situation nicht. Und wenn ich ständig zum Beispiel etwas erzähle und mir das entgegenkommt, zweifelt die betroffene Person irgendwann völlig an der eigenen Wahrnehmung. Weil wir erzählen ja oft Dinge für ein Korrektiv. Wir möchten gerne, dass jemand uns zum Beispiel sagt, ja, das habe ich auch so empfunden. Wir suchen ja auch oft Bestätigung. Oder wenn ich was anspreche und sage, hey, mit der Situation habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Da hatte ich das Gefühl, du fällst mir irgendwie in den Rücken. Hey, so war das gar nicht. Du übertreibst wieder total. Das nimmst du falsch wahr. Dann wissen die Leute irgendwann gar nicht mehr, was sie fühlen und denken sollen. Und tatsächlich müssen wir uns bewusst machen, dass emotionale Manipulation auch eine Form von Gewalt ist. Weil die Leute sind irgendwann wirklich so durcheinander, dass sie gar nicht mehr wissen, bin ich jetzt völlig verrückt? Also ich habe das wirklich als respektlos empfunden. Bloß wenn ich immer wieder von der Person höre, nein, das war gar nicht respektlos. Du hast den Fehler, du warst eigentlich respektlos. Du hast dich falsch verhalten. Und die betroffene Person dann vielleicht denkt, also ich dachte eigentlich, ich war total, total respektvoll und wertschätzend. Und das ist eine, also das ist auch Macht in so einer Kommunikationskonstellation und echt nicht zu unterschätzen.
Ja, und da habe ich auch Patienten, die aus jahrelangen solchen Gaslighting-Beziehungen kommen und das lange erlebt haben, und je enger und abgeschlossen auch so eine Verbindung ist, desto heftiger kann sich das auch auswirken, ne? Und man kann wirklich dann den eigenen Verstand teilweise verlieren, ne? Und die innere Verankerung. Ich fand noch so interessant, weil alle immer sagen, hey, was ist denn das für ein komisches Wort? Das ist nach einem Film benannt, der Gaslight heißt, ne? Von 1944 mit Ingrid Bergmann, ich glaube, ne?
Warte ja, mal.
Ja, ja, Ingrid Bergmann, genau. Wo in einem Haus ein Ehepaar einzieht und der Mann praktisch an der Gaszufuhr und damit an den Lampen, die gasbetrieben sind, immer manipuliert und die dann dimmt und zum Flackern bringt und seiner Frau immer hieb- und stichfest behauptet, dass das Licht normal ist, dass es wie immer ist, ne? Und dass dann sozusagen bei der Frau, ich will den unbedingt mal gucken, den Film, also eigene Wahrnehmung und das, was ihr gesagt wird, voneinander abweichen, ne? Und das ist das, was das dann so manipulativ macht, was dann dazu führt, dass man der eigenen Wahrnehmung nicht mehr glaubt. Also ein total gefährlicher und übergriffiger Prozess.
Ja, absolut. Und es wird immer noch häufig unterschätzt, also bis man das Muster auch erstmal entdeckt. Mm. Ne? Also das ist auch gar nicht so einfach, weil, wie du schon gesagt hast, das ist oft in Beziehungskonstellationen, gerade in partnerschaftlichen Beziehungen. Und man vertraut natürlich der anderen Person. Und das wird ja immer weiter gespielt, dass zum Beispiel auch Freundinnen und Freunde damit reingezogen werden. Ja, deine Freundinnen fanden das auch ganz komisch, das Verhalten. Das haben sie mir erzählt, als du zur Toilette warst im Restaurant. Und dass man dann wirklich denkt, was stimmt nicht mit mir? Das haben die Betroffenen ganz oft. Und die Selbstbeziehung leidet da so dolle drunter, weil ich gar nicht mehr, wie gesagt, ich kann mir ja selbst gar nicht vertrauen, weil meine Wahrnehmung ist ja total falsch.
Und das ist vom Täter dann eigentlich in der Regel ein bewusster Prozess, ne? Der will jemanden wirklich steuern und kontrollieren, oder? Das passiert ja, das nicht ist, so, ne? Oder?
Das ist wichtig, dass du das sagst, weil wir pathologisieren ziemlich viel und nicht alles, was irgendwie mal so, weil wir manipulieren uns schon häufig im Alltag, ob wir wollen oder nicht. Ne? Also ich kann dir zum Beispiel sagen, hey Alex, wenn ich in Berlin bin, wollen wir dann zusammen essen gehen? Ich habe gesehen, bei dir um die Ecke gibt es einen Asiaten oder mein Lieblingsitaliener, der ist gar nicht weit weg. Und dann ist ja schon sehr bewusst, in welche Richtung ich dich vielleicht steuern möchte. Also Manipulationen gibt es da in vielen Ecken und Enden. Bloß wir dürfen nicht gleich das in diese Extremen setzen. Das ist mir ganz wichtig. Nicht jede Form von, also das habe ich ja ganz anders wahrgenommen, ist Gaslighting. Ne? Das ist wichtig,
es geht um die Systematik. Ne? Wenn's ein System,
genau, es geht um diese Systematik. Es geht wirklich um diese Dominanz. Und ja, damit habe ich ja auch viel mehr Macht auf eine andere Person und ja, binde dich ja noch näher an mich, weil du ja nur noch mir glaubst, zum Beispiel. Ne?
Ja. Noch was zu dem Punkt oder wollen wir uns weiter widmen?
Gibt es auch im medizinischen Medical Gaslighting?
Ne? Ah, das erzähl mal, wie geht das?
Etwas, was jetzt immer mehr erforscht wird, dass es das auch gibt im Medizin, im Gesundheitswesen, dass zum Beispiel gesagt wird, ach, wenn Symptome zum Beispiel auch nicht so ernst nehmen, das kann gar nicht wehtun, zum Beispiel.
Ja, ja, das ist, ne? Ja, ein Klassiker. Das kann nicht sein, die Beschwerden
können nicht. Das kann nicht sein. Mhm. Diese Nebenwirkung gibt es gar nicht. Wenn jemand zum Beispiel das Gefühl hat, ich habe irgendwie Nebenwirkungen, auch das ist recht klassisch. Oder also wenn irgendwas nicht so zusammenpasst, also das kann gar nicht sein. Mhm. Und das ist auch eine Form von Medical Gaslighting. Das wird häufig beobachtet bei Diagnosen, die oder bei Symptomen, die nicht, oder Diagnosen, die nicht
Post-Covid
so ganz
Post-Covid auch
einfach.
Und sowas, ne? So vielleicht Fibromyalgie, also so Beschwerdebilder, die nicht so leicht greifbar sind als Syndrom, ne?
Sowas zum Beispiel, ja, was man nicht ganz so einfach diagnostizieren kann. Es zeigt sich auch, dass es häufig bei Frauen auch passiert, weil bestimmte Dinge noch nicht ganz so gut erforscht sind oder weibliche Personen einfach andere Symptome manchmal entwickeln, ja, bei gleichen Krankheitsbildern.
Wie Herzinfarkt ist eher ein Rückenschmerz und ganz selten so der typische Brustschmerz. Deswegen werden die Symptome dann häufig auch nicht so erkannt und auch nicht so ernst genommen.
Kann nichts mit dem Herzen sein. Mhm. Wäre zum Beispiel Medical Gaslighting. Und wie gesagt, mir geht es gar nicht darum, Menschen immer was Böses zu unterstellen. Da ist es jetzt nicht unbedingt eine absichtliche Form, sondern eher, das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Also ich habe da das große Vertrauen. Man kann den Leuten natürlich nicht ins Herz schauen. Und gleichzeitig, die meisten Ärztinnen und Ärzte sagen das nicht oder Pflegepersonal, weil sie jetzt jemanden manipulieren wollen. Das auf gar keinen Fall. Da darf man das unterscheiden. Das ist auch nochmal wichtig.
Das wollte ich gerade nochmal sagen, weil da gehen jetzt natürlich, da können jetzt ganz viele Sachen reinspielen. Ne? Das ist manchmal ja auch, kann ja Inkompetenz sein, wenn ich nicht weiß, wie sich ein Herzinfarkt bei einer weiblichen Person äußert, sage ich das vielleicht deswegen. Mhm. Und das spielt ja auch dann Persönlichkeitsstruktur mit rein. Ne? Wenn ich jemand bin, der jetzt eher geradeaus ist, einfacher und viel Unnötiges weglasse, was ja eine Stärke sein kann, kann es natürlich dazu führen, dass ich eher sage, nee, das passt nicht, das kann die Krankheit nicht sein. Ne? Dann gebe ich zu 95% Menschen Sicherheit, wo ich richtig liege. Ne? Aber die 5%, die echt eine seltene Form vielleicht haben, die nicht gleich erkennbar ist, die gaslighte ich dann sozusagen. Ne? Das wird dann natürlich total komplex, was da alles so mit reinspielt und so. Aber es ist offenbar jetzt ein richtiger Fachbegriff, Medical Gaslighting, der wo solche Prozesse auch untersucht werden in klinischen Diagnoseprozessen und so. Ne?
Ja, absolut.
Ja. Und dann gibt es ja auch mal maligne Personen, wir wissen ja auch von Ärzten und Krankenpflegern, die auch absichtlich Notfälle herbeiführen, um dann wieder alles gut zu machen. Und also das ist ja, geht ja schon hier in so eine destruktive Richtung manchmal. Münchhausen-Syndrom und so etwas. Also das ist eine totale, ganz, ganz weites Feld, ne, mit diesen malignen und manipulativen Kommunikationselementen.
Ja, absolut.
Gut. Es gibt noch so viele spannende Punkte. Vielleicht sprechen wir nochmal auch über, weil das habe ich jetzt in der Psychosomatik und Psychotherapie oft bei meinen Patientinnen und Patienten, sich selbst kleinreden. Auch ein Kommunikationsmuster. Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie das sich bemerkbar macht, was so Klassiker sind?
Das kann ganz offensichtlich sein, sowas wie, ah, ich bin total blöd, ich bin zu dumm dafür. Das kann auch ganz versteckt sein, zum Beispiel mit Worten wie eigentlich. Ja, also eigentlich kann ich das ganz gut. Und eigentlich kann man zum Beispiel in den meisten Fällen mal weglassen. Weil das fühlt sich auch anders an, ob ich sage, eigentlich kenne ich mich damit aus oder ich kenne mich damit aus. Wenn man es ein bisschen abschwächen möchte, kann man sagen, ganz gut, wenn der Schritt noch zu groß ist. Bloß damit vermitteln wir uns ja selbst etwas, weil ob das jetzt im inneren Dialog ist oder im Dialog mit anderen, speichert unser Gehirn, das lernt ja. Ah, okay, das kann ich gar nicht. Gut zu wissen. Ah, ich kenne mich damit eigentlich gar nicht aus. Ah, okay, das muss ich erstmal abspeichern. Menschen, die sich unnötig oft entschuldigen, das ist auch oft so ein sich selbst kleinreden. Das sind Menschen, die sich auch an- und abmoderieren, so wie ich es immer nenne. Ja, ich habe mal eine Frage, ist vielleicht auch total blöd, die Frage, aber ich dachte, ich stelle sie jetzt einfach mal. Ich habe mir nämlich ein paar Gedanken gemacht und dann bin ich nicht so richtig auf die Lösung gekommen, also bis ich dann zum Punkt komme. Und so moderiere ich mich auch ab. Ja, das war eigentlich nur so eine Idee. Das müssen wir auch überhaupt nicht so machen. Vielleicht ist auch eine total blöde Idee. Ich dachte, ich teile das jetzt. Also eigentlich kenne ich mich ja damit auch gar nicht aus. Und dann reden wir uns da um Kopf und Kragen. Und das haben wir alle mal, wenn wir unsicher sind, wenn wir unsere Position nicht so richtig einschätzen können. Darf ich das jetzt sagen? Und dann versuchen wir das so anzumoderieren, so vorsichtig zu sagen und reden uns da manchmal um Kopf und Kragen. Oder ja, Konjunktive, könnte, würde, hätte. Wie gesagt, nicht immer, wenn wir das benutzen, reden wir uns klein. Und gleichzeitig sind es schon recht typische Sprachmuster, dass wir uns selbst abwerten, Ideen abwerten und unsere Kompetenzen kleinreden. Und das schwächt uns sprachlich. Also das macht schon eine Menge mit uns, weil wir ganz häufig Identitätssprachmuster wie ich bin verwenden. Ich bin eben so chaotisch. Ich bin eben nicht gut darin und so weiter. Und ich bin, das ist schon ein großer Teil unserer Identität, wenn man mal reflektiert, wann sage ich denn ich bin? Was kommt denn oft danach? Und wenn dann so Eigenschaften kommen, dann wird es irgendwann Teil meiner Identität. Ich bin unsportlich. Und dann glaube ich das. Und ich fühle mich durch alles bestätigt, was so um mich herum passiert.
Ja, wichtiger Punkt. Also da sehe ich schon, ich habe ja Kinder so im Schulalter, ne? Mhm. Und manchmal schon Kommunikationsmuster nach Schule von Personen, wo man eigentlich denken würde, als Pädagoge, Pädagogin sollte man das wissen, die schon irgendwie so arbeiten mit Schülern. In der Grundschule zum Beispiel, deine drei Stärken und deine drei Schwächen. So, ne? Und dann die Stärken, das kann ja gut sein, aber ich weiß nicht, in dem Alter schon zu sagen, und deine Schwächen sind dann eher Mathe. Und du bist nicht so sportlich und so. Mhm. Das ist auch schon sehr, sehr festschreibend. Ne? Also das ist etwas, wo ich tatsächlich manchmal auf Sachen treffe, wo ich das eigentlich krass finde, dass es in so einem Ort wie Schule noch nicht angekommen ist, was sozusagen in deinem Buch steht, was ja in jeder Buchhandlung auch zu bekommen ist, ne? Wo man sich über ganz basale Mittel, gesund zu kommunizieren, beschäftigen kann. Das zeigt ja auch so, wie schwierig das ist oder auch wie verankert so Muster weitergegeben werden. Ne? Man ist eben so, das sagt man so über Dinge, die eigentlich total veränderbar sind, ne? Wo es eigentlich auch Motivation braucht zu sagen, das kannst du ja verändern. Also du bist ja nicht irgendwas, wie du es bisher gemacht hast, sondern kannst es ja auch anders machen.
Total wichtig, dass du es sagst. Interessant ist übrigens, immer mehr Schulen melden sich bei mir.
Das ist gut, das beruhigt mich ein bisschen.
Weil sie auch sagen, auch so Elterngespräche, das haben wir gar nicht so, also viele, bisher die Resonanz, das haben wir gar nicht gelernt.
Ja, das, und das habe ich auch so schon so gedacht.
Und das so aus der Kalten zu machen, ist gar nicht so einfach. Mhm. Und was du schon gesagt hast, es ist veränderbar. Und das ist ganz interessant. Es geht nicht darum, sich jetzt irgendwas einzureden, was sich nicht gut anfühlt. Es geht eher darum, achtsam zu sein. Was sage ich denn da eigentlich den ganzen Tag zu mir? Und das kann am Anfang auch mal ein bisschen ungewohnt sein, wenn wir das verändern. Bloß sich wirklich mal reinzufühlen, wie fühlt sich das denn an, wenn ich das zu mir sage und wenn ich das verändere. Zum Beispiel, ich lasse das eigentlich weg oder ich lasse das nur weg. Was ich manchmal von Führungskräften höre, ja, ich leite ein Team, aber das sind nur 5 Leute. Mhm. Das ist ja nicht weniger wert. Ne? Also, oder ich arbeite nur in Teilzeit, höre ich zum Beispiel auch häufig. Was heißt denn nur? Ich arbeite erst seit 3 Jahren in der Branche. Ja, das macht es ja nicht weniger wert. Und das sind so, was vermitte ich mir und was vermitte ich meinem Gegenüber? Und da können wir mal ganz achtsam sein. Da gibt es ganz viele Worte, auch vielleicht. Vielleicht relativiert auch immer ein bisschen. Wie gesagt, manchen Sätzen ist das sinnvoll und in anderen Sätzen tun wir uns damit gar keinen Gefallen.
Das ist das sich selbst kleinreden, was eben gar nicht so leicht erkennbar ist, ne? Weil das so, so subtil daherkommt.
Ja, und auch, das findet ja oft im Inneren statt. Das sind ja nicht immer Dinge, die wir aussprechen, weil im inneren Dialog passiert so viel und sich selbst mal zu beobachten, was sage ich denn da zu mir, wenn ich die Aufgabe nicht schaffe, wenn ich nicht meinen eigenen Erwartungen gerecht werde oder wie spreche ich denn auch über mich. Also das ist auch ganz interessant, wie Menschen auch über sich vor anderen sprechen. Also dass sie sowas sagen wie, Gott, du weißt ja, wie ich bin, ich wieder total blöd von mir. Und dann ist da, also man lästert über sich selbst im Beisein von anderen. Das ist nicht nett.
Total spannend. Und ich fand es wirklich witzig, als ich das in deinem Manuskript gelesen habe, weil ich arbeite ganz viel so, ohne dass das jetzt eigentlich Inhalt so der Psychotherapie-Schule ist oder der Psychotherapie-Weiterbildung, dass ich sage, zum Beispiel Patienten sagen ganz oft sowas wie, naja, und sie wissen ja, ich kann ja nicht schlafen oder ne, also so, sowas zum Beispiel oder ich kann ja keine Freude empfinden, ne, wo ich immer sage, nee, Moment, halt stopp, wir müssen einmal hingucken gerade, ne, sie können das schon, vorgestern hatten sie ja berichtet, hatten sie Freude empfunden, ne, weil das ist genau das, das macht so viel mit dem Gehirn als Vorhersagemaschine, der Satz, Ne? Zum Beispiel, ich kann ja nicht schlafen. Ja, klar, was sagen wir denn? Ich kann nicht schlafen, also wird das Einschlafen auch nicht so gut klappen. Also ich finde das ganz wichtig, was in der Sprache und gerade in diesen versteckten Nebenbemerkungen so steckt. Und am Anfang sind die Patientinnen und Patienten so ganz überrascht. So, ist doch ganz normal, das sagt man doch so. Ne? Aber die kommen da dann selbst drauf und merken das immer schon wieder und kriegen damit eine viel höhere Aufmerksamkeit als ne, darauf, wie, ne, was sie sich eigentlich selbst auch damit immer wieder sagen und damit immer ihrem Vorhersageorgan. Ja,
ja und damit, also Sprache schafft Wirklichkeit. Wir schaffen unsere Wirklichkeit mit den Dingen, die wir da erzählen, uns selbst, anderen. Und das ist wirklich, das ist toll, dass du das nochmal sagst. Es braucht viel mehr Fokus auch von uns, uns wirklich mal zu beobachten, immer mal wieder im Alltag. Und das können manchmal auch so kleine Erinnerungszettel sein oder so ein Handy-Reminder. Was sage ich denn gerade zu mir? Wie rede ich denn eigentlich mit mir? Was sagen wir manchmal vorwurfsvoll ja auch zu anderen? Wie redest du eigentlich mit mir? Ja. Stell dir die Frage mal selbst, wie rede ich eigentlich gerade mit mir? Mhm. Und ich sage zum Beispiel auch, und das ist für manche Leute wahnsinnig fremd, wenn wir uns einer anderen Person im Ton vergreifen, entschuldigen wir uns im besten Fall. Oh, das kann ja mal passieren, deshalb sage ich immer, gar nicht so schlimm, wenn wir uns nicht gut ausdrücken. Dafür wurden die Worte, entschuldige bitte oder es tut mir aufrichtig leid, erfunden. Sonst bräuchten wir die ja nicht. Ne? Super, kann mal passieren. Bloß entschuldigen wir uns auch bei uns selbst, wenn wir mal manchmal so richtig gemein zu uns sind. Und für manche Leute ist das total fremd, sagen, oh Gott, ich habe mich noch nie bei mir entschuldigt. Und diesen Gedanken gebe ich ganz gern mal mit, vielleicht mal ausprobieren und daran denken, immer wenn wir was Neues ausprobieren, ist das am Anfang immer ein bisschen komisch. Das fühlt sich ja komisch an, das habe ich noch nie gemacht. Vielleicht fühlt sich das auch richtig gut an. Bloß sich darauf mal einzulassen, weil ich finde, für eine respektvolle Beziehung gehört es auch mal dazu, wenn man sich im Ton vergreift, sich aufrichtig entschuldigen zu können. Und das gilt auch für die Beziehung mit uns selbst.
Ein wichtiger Punkt noch, ja, das stimmt. Mhm. Ja, vielleicht lass uns noch mal kurz auf die toxische Positivität gucken, wenn es okay ist. Toxische ja, Positivität.
Kopf hoch, Alex, ja.
Ja, genau. Das wird erstmal häufiger als was Positives erlebt. Ne? Jemand reagiert so, ja, das kriegt man alles hin und alles kein Problem.
Alles wird gut.
Was kann denn daran toxisch sein, Lisa?
Ja. Also die Absicht ist meistens sehr positiv. Wir wollen Menschen so Positivität und positive Energie zu sprechen oder es gibt ja auch so Wandtapeten mit irgendwie Good Vibes Only und wir sind ja auch schon ziemlich in Richtung Optimierung unterwegs in unserer Gesellschaft und wenn man, der Hintergedanke ist so, du musst nur positiv denken, dann wird immer alles gut. Und es spricht nichts gegen eine positive und lebensbejahende Einstellung. Ich bin auch voller Lebensfreude. Und gleichzeitig wird es dann toxisch, da bin ich immer vorsichtig mit dem Wort, aber es heißt nun mal so, toxische Positivität, wenn es wirklich ungesund wird, wenn negative Gefühle, Emotionen, Erfahrungen niedergeredet werden, wenn das plötzlich nicht mehr ernst genommen wird, also positives Denken ist, wie gesagt, grundsätzlich hilfreich. Toxisch wird es dann, wenn das gar keinen Raum mehr gibt für, ach, ich hatte irgendwie einen miesen Tag. Weil auch, das darf man auch mal sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Und dann fühlen sich Menschen irgendwann auch gar nicht mehr so verstanden, nicht mehr ernst genommen, mögen auch gar nichts mehr erzählen, weil es schon fast so eine Schuldzuschreibung ist. Da hast du wohl jetzt nicht positiv genug gedacht oder Menschen haben plötzlich ein Mindset-Problem, wenn sie Dinge vielleicht respektlos fanden oder sie traurig über bestimmte Dinge sind, die passiert sind und negative Emotionen werden tatsächlich negiert. Also wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich, weil die, ja, irgendwann wird das dann so verdrängt. Ah, ich darf mich ja gar nicht so fühlen, weil manchmal wird auch das Argument genommen, du bist doch so privilegiert. Du lebst ja hier in Deutschland und hast ein Dach über den Kopf, dass das gar nicht so erlaubt ist, mal zu sagen, ach, das fand ich jetzt belastend. Ist doch gar nicht so schlimm.
Da rennst du mit dem Punkt bei mir so als psychodynamisch, psychoanalytisch orientierten Therapeuten auch offene Türen ein, weil ja negative Emotionen eben auch verarbeitet werden wollen, also ich sag mal gehört werden wollen, ja, die wollen, Emotion heißt ja herausfließen, also die wollen sich auch zeigen und ihre Wirkung entfalten. Und psychosomatisch gedacht, wenn wir die immer abwehren und praktisch alles Positive hervorkehren sozusagen, Gefühle streben nie gegen Null von sich aus, ne? Die werden nie einfach abgepuffert. Das heißt dann, dass die ins Körperliche gehen und verdeckt, verschoben irgendwo anders als Symptom, als Schmerzen oder als depressiver Affekt sich zeigen, ne? Eine negative Emotionalität will genauso auch benannt werden, will eine Sprache finden, will in die Beziehung hineinkommen. Deswegen finde ich das so wichtig, weil, also wie du es schon gesagt hast, ist wirklich verbreitet, so die Vorstellung, ne, wenn ich mich immer aufs Positive fokussiere, sind die negativen Aspekte weg. Und das sind sie eben genau nicht. Sie suchen sich dann eben einen Weg, den wir dann gar nicht beeinflussen können, genau.
Ja, das ist so wichtig, dass du das sagst, weil Forschung zeigt ja auch, dass wenn wir mal benennen, wie es ist, dass es eine psychische Entlastung gibt, dass wir einfach mal sagen dürfen, ohne eine Lösung, es reicht schon zu sagen, wie es ist, wie wir uns fühlen, das kann schon eine wahnsinnige Entlastung sein. Und wie gesagt, manchmal ist es Überforderung vom Gegenüber, dass man sagt, ach komm, Kopf hoch, das wird schon wieder. Das ist oft, und das ist mir wichtig zu sagen, von vielen Menschen wirklich gut gemeint, aufmunternd, weil für manche Menschen ist es auch extrem schwierig mit so Emotionen umzugehen, was soll ich denn da jetzt sagen? Ne, und dann, damit es uns schnell selbst besser geht oder wir jemanden aufmuntern wollen, sagen wir dann sowas wie, ja, Kopf hoch oder da musst du positiv denken. Und das setzt ja jemanden auch unter Druck, boah, mir geht's jetzt nicht gut und ich mache mir Sorgen und jetzt muss ich noch positiv denken. Ist ja ein richtiger Auftrag und da kann es manchmal helfen, es so stehen zu lassen. Also ich frage zum Beispiel Freundinnen auch häufig, wenn sie mir Dinge erzählen, hey, wolltest du es kurz loswerden oder brauchst du gerade Unterstützung? Ich habe ja nicht gleich einen Auftrag. Und manchmal, oh, das tat jetzt schon gut. Na, wunderbar. Mhm. Also weil viele Menschen denken, oh, jetzt muss ich was machen, damit es jemand anderes besser geht. Bloß ich sehe gar nicht, ich glaube nicht, dass wir immer einen Auftrag haben. Es ist meistens eine Information, die jemand loswerden möchte und auch sich selbst zu erlauben, Dinge zu benennen, die einfach manchmal nicht so schön sind. Ne? Also wir hatten bei uns am Esstisch, da erinnere ich mich als Kind immer so eine Mecker-, Schimpf- und Jammerzeit von 5 Minuten jeder. Und dann durften wir sagen, oh, das hat mich gestört und so weiter. Dann durfte mal alles raus. Und dann haben wir uns ganz normal unterhalten. Ne? Also das darf Raum haben. Und irgendwann ist dann genug, dass man sich da nicht so reinsteigert. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass man dann sagen durfte, da habe ich geschimpft heute.
Das Deine war Eltern gut. Waren aber gut organisiert.
Ja.
Schlecht. Kein Wunder, dass du dich mit Kommunikation jetzt beschäftigst und auch deine eigenen Systeme entwickelst.
Ja, also das finde ich immer ganz schön, dass man sagt, okay, das geht jetzt einmal raus und dann schaffen wir den Absprung im
Bett. Ich versuche das heute Abend mit meinen Kindern. Ich gebe denen heute 5 Minuten und dann ist Schluss.
Dann ist Schluss. Ja, ich finde es ganz gut, damit man sich auch nicht verliert, ne? Weil manche Menschen neigen ja auch schon dazu. Bloß, ja, wie gesagt, also toxische Positivität ist toxisch im wahrsten Sinne des Wortes, es tut überhaupt nicht gut und kann tatsächlich dauerhaft auch ungesund werden, weil es so ein großer Stressor ist und zur Verdrängung beiträgt. Und du hast es ja gerade schon so toll eingeordnet, was dann passiert, wenn wir ständig Dinge verdrängen, die uns belasten. Mhm.
Ja, cool. Also es gäbe jetzt viele weitere spannende Punkte, die sind ja alle in deinem Buch von Medizin drin. Mhm. Was mich jetzt mal interessieren würde, vielleicht so 1-2 kleine Challenge-Punkte, weil Wortmedizin ist ja jetzt praktisch so ein richtig eigenes Fachgebiet, was sich damit beschäftigt. Und bei Fachgebieten darf man mal nachfragen, wenn es eine neue Medizin für etwas gibt, gibt es in der Regel auch Nebenwirkungen. Über eine haben wir jetzt schon gesprochen. Ne? Wenn man sich mit Wortmedizin beschäftigt, kann eine Nebenwirkung sein, man entdeckt plötzlich bei sich Dinge, die man vielleicht eigentlich gar nicht richtig macht. Es könnte dazu führen, dass man sich selbst irgendwie überstark kritisiert oder dafür abwertet. Da haben wir schon gesagt, darum geht es gar nicht. Ne? Jeder sagt Sachen, die jetzt nicht unbedingt so optimal sind und so. Aber gibt es noch andere Nebenwirkungen? Was kann denn passieren, wenn ich mir jetzt Wortmedizin vornehme und ich will gesünder kommunizieren? Kann ich da noch irgendwelche Nachteile erwarten? Oder was sind vielleicht Rückmeldungen, wo andere sagen, das fällt mir total schwer daran? Wie sieht's aus mit denen?
Also es gibt bei manchen Menschen so Extreme, dass sie es dann besonders richtig machen möchten. Und das kann dann auch mal schnell übergriffig oder sehr, sehr, ja, schon fast psychotherapeutisch wirken, dass ich dann privat auch eine Psychotherapiesitzung habe im Freundeskreis, die dann sagen, ah, jetzt mache ich es besonders gut und wie hast du dich denn dabei gefühlt? Was war denn dein Bedürfnis dahinter? Und dass man so diesen natürlichen Dialog verliert. Ich sage auch ganz viele Sachen, wo ich denke, naja, Lisa, ja, oder mir sind meine Gedanken manchmal auch ins Gesicht geschrieben. Ich habe da irgendwie eine Fehlschaltung zwischen Gehirn und Gesicht. Das geht sehr direkt. Wenn ich genervt bin, mir steht das auf die Stirn geschrieben und man muss mich nicht gut kennen dafür. Also, da weiß ich, ah, da habe ich noch ein Übungsfeld vielleicht. Das ist manchmal sehr intensiv. Und manche möchten das dann besonders richtig machen. Und da können sich manche Menschen auch ein bisschen veralbert vorkommen. Okay, und wie fühlst du dich jetzt?
Ja.
Und das kann auch anstrengend werden. Oder die so sehr wertschätzend sein möchten. Ich finde, auch Konflikte oder so Kritik, das kann man total gesund und nett sagen. Es bedeutet nicht jetzt hier immer, dass alles so hyperwertschätzend ist. Nichts gegen Wertschätzung, ich finde Wertschätzung super, aber manche driften dann so ins Extreme und dann halten sie so einen Vortrag und man kann Dinge klar benennen, man kann genauso gesund direkt sein. Mhm. Ich finde, die Balance macht's aus. Das finde ich super, super wichtig. Und nicht in allem, alles muss irgendwas reininterpretiert werden, weil gerade im Gesundheitswesen ist manchmal so ein bisschen die Herausforderung, wir können uns das alles sehr gut erklären. Wieso, weshalb, warum und da hatte jemand da noch ein Thema und da noch ein Thema. Ja, alle Menschen haben Themen und trotzdem ist es manchmal nicht in Ordnung. Das dürfen wir unterscheiden. Das also ist mir ganz, ganz wichtig.
Sehr schön, dass du den Punkt noch bringst. Schuldfalle hatten wir vorhin schon. Es geht nicht darum, dass man irgendwie sich schuldig macht und so weiter. Und das Risiko der Glätte. Ne? Es geht nicht darum, dass immer alles perfekt und ganz toll und so. Ne? Sondern man kann sich da Inspiration holen. Ja, man kann das Repertoire irgendwie erweitern. Aber es geht nicht darum, in eine zu glatte Kommunikation zu kommen. Ne? Also der Psychoanalytiker Winnicott sagt zum Beispiel, dass Beziehung braucht auch immer das Misslingen. Ne? Also wir können ja auch immer als Team daran wachsen, wenn irgendein Scheiß passiert und dann kann man irgendwie gucken, ne, wie kam das oder was ist die Bedeutung eben so einer Situation für die Einzelnen, ohne das jetzt auch immer so total groß aufzuziehen. Ne? Das kann man ja auch so klären oder für sich selbst eine Erkenntnis mitnehmen. Also es geht nicht darum, dass Kommunikation glatt wird, ne? Sondern dass man einfach guckt, wie man eben die Möglichkeiten gesunder Kommunikation so erweitert, dass es wirklich auch zu einem passt und zu der Situation passt. So habe ich das verstanden, ne?
Genau. Perfekt. Und jeden Vortrag, jede Schulung, wenn ich in den Teams bin, starte ich mit dem Einkaufswagenprinzip. Stell dir vor, du gehst durch einen Einkaufsladen und dann hast du da deinen Einkaufswagen und du darfst dir das einpacken, was dir schmeckt, was du vielleicht kennst und sagst, oh, das kaufe ich nochmal nach. Vielleicht gibt es ja auch ein Angebot, wo du sagst, oh, das macht mich jetzt ganz neugierig, das packe ich mal in meinen Korb und probiere es aus. Weil Kommunikation ist ja Ausdruck unserer Persönlichkeit und Menschen spüren ja extrem schnell, bist du authentisch oder nicht? Kann ich dir vertrauen oder nicht? Ne? Wie wirkst du denn auf mich? Und es bringt überhaupt nichts, jetzt da Sätze auswendig zu lernen und das sagt man jetzt so, das ist richtig, sondern eher für sich zu gucken, was passt denn zu mir? Und es kann immer sein, das sage ich bei jeder Schulung, dass ich Sätze mitbringe aus meiner Hausapotheke, wo du sagst, das würde ich so nie sagen, das passt gar nicht zu mir. Super, dann lass es bitte im Regal, ne? Nicht hamstern. Jede Person nimmt sich das mit, wo sie das Gefühl hat, oh, das macht mich neugierig, das mag ich gerne mal ausprobieren, das könnte ich mir gut vorstellen oder sein eigenes Rezept draus zu machen. Ne? Da haben wir die Kreativität, weil es gibt ja nicht diese eine richtige Kommunikation. Deshalb arbeite ich zum Beispiel auch nicht mit klassischen Kommunikationsmodellen, weil ich glaube, wir können uns unser eigenes Rezept so zusammenstellen, dass wir uns auch wohlfühlen mit uns selbst in unserer Kommunikation.
Ja. Also Wortmedizin ist für alle verständlich. Ne? Das habe ich, ist richtig, ne? Das kann jeder lesen, den es interessiert. Und dann hast du aber, okay, und dann hast du aber auch noch jetzt danach für Therapieberufe ein Buch geschrieben, wo du das noch ein bisschen wissenschaftlicher auch angehst. Mhm. Kann man das so sagen, oder?
Ja, kann man sagen. Das ist ein Fachbuch.
Das ist ein Fachbuch für Therapieberufe. Vielleicht nochmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, welche Therapieberufe und wann greife ich zu diesem Buch eher? zu dem neuen.
Also gesunde Kommunikation für Therapieberufe ist im Themenverlag erschienen, klassisches Fachbuch. Und mit Therapieberufen sind primär Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie gemeint. Und gleichzeitig habe ich jetzt schon ganz viel Feedback bekommen vom Rettungsdienst, vom Pflegepersonal, von Ärztinnen und Ärzten verschiedenster Disziplinen, weil wir arbeiten oft mit den gleichen Patientinnen und Patienten zusammen. Und das Buch ist in drei Teile untergliedert. Im ersten Teil geht es um Kommunikation mit Patientinnen und Patienten. Da gucken wir uns Erstgesprächssituationen an, Placebo- und Nocebo-Kommunikation. Also es ist viel fachspezifischer. Wie gehen wir mit Stagnation und Frustration im Therapieprozess um, mit Beschwerden?
Nocebo ist sowas, wenn man jemandem sagt, wenn man einem 30-Jährigen sagt, also ihre Wirbelsäule sieht aus wie bei einem 80-Jährigen. Ne?
Super, ja, hören wir doch gerne.
Ihr Rücken, der ist total kaputt. Da können wir nichts machen. Ja. Und das ist spannend, wie stark Patienten sich das merken. Also so ein Satz, der geht nicht wieder raus dann.
Ja.
Dieses Bild dann, genau. Ne, was man dazu dann hat. Ja.
Ja.
Okay, sorry, jetzt also habe ich dich unterbrochen gerade.
Nee, alles gut. Oder Zielformulierung, wie formuliert man denn Ziele, dass wir für die Zusammenarbeit mal gucken, wo wollen wir denn überhaupt hin?
Es also erster Teil Patienten, ne? Mit zweiter Teil, was war das?
Da war ich noch gar nicht. Da kommen wir jetzt
sorry.
Hin.
Ja, okay.
Nee, alles gut. Also erster Teil geht es auch noch um Gespräche mit Eltern, Angehörigen und mit wem wir da noch alles kommunizieren. Oder wenn es zum Beispiel Streit gibt zwischen Angehörigen und Patienten. Hey, du hast doch die Symptome, das ist doch total schlecht bei dir. Nee, habe ich gar nicht. So, wie geht man damit um? Also ganz, ganz viele Situationen aus der Praxis, wo viele sagen, ja, stimmt, was sagt man denn da eigentlich, ne? Und auch gesunde Abgrenzung. Wie können wir als Fachpersonal gesund bleiben? Wie setzt man denn überhaupt Grenzen? Was gibt es für Grenzen? Was kann ich für meine eigene Gesundheit tun, wenn ich merke, das geht mir nahe? Oder ob es physische Grenzen sind, ich möchte nicht angefasst werden, aber auch emotionale Grenzen. Das ist der erste Teil. Zweiter Teil ist Kommunikation im Team. Teamkonflikte, Teamsitzungen, wie gestaltet man die gut? Absprachen, Übergaben, multiprofessionelle Zusammenarbeit mit verschiedensten Disziplinen. Auch das ist, ob es im ambulanten oder klinischen Kontext ist, wahnsinnig anspruchsvoll. Das gucken wir uns an. So Teamdynamiken, Teamrollen, die es gibt. Feedback im Team. Kritik, Fehler etc., alles, was da so dazugehört. Und im letzten Teil, im dritten Teil, ist Kommunikation für Führungs- und Leitungspersonen. Entweder, wenn ich neu in der Führungsrolle bin, weil ich vielleicht aus dem Team gekommen bin und jetzt plötzlich eine Leitungsposition habe. Oder als Teamleitung, Inhaber oder Inhaberin einer Praxis. Und da gucken wir uns an Mitarbeitendengespräche, Vorstellungsgespräche, also diese ganzen Gespräche, die man führen kann, Personalführung, wie funktioniert eigentlich gesunde Führung, sodass ich als Führungskraft auch gesund bleibe, weil die Zahlen sind alarmierend, wenn wir uns angucken, wie viele Führungskräfte im Gesundheitswesen wirklich dolle krank sind.
Oh ja.
Weil, spannend, ne, den Einklang gerade in Praxen auch zu finden zwischen Wirtschaftlichkeit, vielen Bedürfnissen von Mitarbeitenden, vielleicht noch Personalmangel und einem hohen Aufkommen von Patienten und Patienten. Das ist ein richtiges Brett.
Okay, Mensch, das war sehr interessant und jetzt würde ich mal versuchen, nicht in eine toxische Positivität zu rutschen, sondern durchaus zu sagen, was negativ war, die Zeit hat nicht gereicht. Es war mal wieder zu kurz. Ich hatte nämlich noch Fragen angekündigt, was falsch von mir war, die ich jetzt gar nicht mehr alle stellen kann. Und zwar, was sich da eben in Seminaren, so in Praxen, ne, Ergotherapiepraxen, Physiopraxen, was da für die Mitarbeitenden besonders wichtig ist. Und so, also defizitär, weil das jetzt alles gar nicht mehr heute beantwortet werden kann mit Blick auf die Uhr, aber Lösungen kann man ja finden. Ich würde dich dann gern einfach nochmal wieder einladen. Es gibt bestimmt noch viel weiteres und dann können wir das Gespräch fortsetzen und es ist natürlich so ein Riesenthema, was du dir da zu eigen gemacht hast. Also da gibt es so viel, da kann eine Podcast-Episode jetzt praktisch nur so die ersten Punkte mal touchieren, ne? Aber ich danke dir sehr, dass du dieses Thema auf so ein größeres Trapez bringst. Und glaube, das war für die Hörerinnen und Hörer auch spannend. Das hoffe ich zumindest, dass es euch gefallen hat. Und ja, ich sage dann für heute vielen Dank fürs Zuhören und an dich, Lisa, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und das tolle Gespräch. Es war mir eine Freude.
Okay, also bis zum nächsten Mal dann.
Tschüss.
Tschüss.